Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
Wir befinden uns im Ringlockschuppen Mülheim an der Ruhr, an einem der Spielorte der Ruhrtriennale. Seit 2015 wurde hier 3 Jahre lang versucht, entlang der Themenkomplexe Unterwelten, Zwischenwelten und zuletzt neue Welten auf eine neue junge Art die Welt im Theater zu erzählen. Dabei haben in der Campus Triennale Masterclass jeweils 3 junge Theaterkollektive die Möglichkeit, ihre Projekte in knapp 4 Wochen zur Bühnenreife zu bringen. Unterstützung erhalten die Nachwuchstalente dabei von erfahrenen Dramaturgen. In diesem Jahr waren dabei ein französisches Theaterkollektiv mit ihrem Bühnenprojekt Metamorphosis, das wütende Frauenkollektiv Raw und die Gießener Performergruppe Amerika. Wie arbeitet eine solche Masterclass? Wie haben die Nachwuchstalente zusammengefunden? Wie haben sie ihre Stücke am Ende auf die Bühne gebracht? Und was bringt das Coaching beim Theaterspiel? Zum Mikrokosmos Meisterklassen begrüßt sie Manuel Gogos. Also wir treffen uns hier gerade mit Matthias Frense, der künstlerische Direktor des Ringlockschuppens ist, sozusagen auch Gastgeber dieser Masterclass.
Ich freue mich sehr, dass die Masterclass in diesem Jahr exklusiv hier im Ringlockschuppen in Mülheim ist. Dieser Ringlockschuppen ist halt ein ehemaliger Lokschuppen, der so um die Jahrhundertwende gebaut wurde und als Teil eines großen Eisenbahnausbesserungswerks Speldorf. Und so ein Ringlockschuppen muss man sich vorstellen wie so eine 2/3 Torte sozusagen, die so ausgebreitet ist, 210 Meter ungefähr die Spannweite und diese Tortenstücke, in denen früher die Lokomotiven quasi geparkt haben von dieser Drehscheibe hier, wo jetzt dieses kleine Amphitheater hier vorm Haus ist, eingefahren sind in den Schuppen, da wurden die repariert. Da sind jetzt im Wesentlichen 3 unterschiedlich große Bühnen, in denen wir halt veranstalten.
Vielleicht können wir da mal hinschauen.
Ja, gerne. Das ist quasi unser Studio, die Bühne 3, 90 Plätze mit einer relativ großen Bühne. Hier finden eigentlich so die meisten Veranstaltungen, die wir in dem freien Theaterbereich machen, statt. Und hier arbeitet jetzt gerade ein junger französischer Regisseur ein Stück über sozusagen die Schnittstelle von Mensch und Maschine. Metamorphosis heißt das.
Hi. Are you working at the moment, or?
Yes. Working with Vasco.
Die Szenerie des Stücks Metamorphosis ist äußerst reduziert. Ein Tisch, daran ein Paar, beide über ihren Computer gebeugt. An die Bühnenwand werden Textnachrichten projiziert, mit denen sich die beiden offensichtlich ausschließlich verständigen. Die Schauspieler verweisen mich auf ihren Regisseur Jeremy, der sich gerade mit dem Coach Vasco Bönisch berät.
So it goes like this?
Yes, it goes like this. And this, okay. like lines.
Horizontal lines.
Yes, ich bitte ihn, mir die Story zu erzählen.
Sorry, could you tell me the story, to cut it short, the story about the storyline?
To cut it short, very shortly, it's a story about, gosh, no,
a woman.
A woman. It's a story about a woman and a man that decides to be implanted.
Ein Mann und eine Frau verschalten ihre Gehirne mittels eines Chips mit dem Internet. Es geht um diesen Effekt, den Technik auf unsere Intimität haben kann.
In reality is being developed as we speak. And we are mostly focusing ourselves on the impacts of such technologies within the.
Das sind technologische Entwicklungen, vor denen wir tatsächlich gerade stehen, was eine immense Bewusstseinserweiterung bedeuten kann, aber auch ein Trauma.
Open yourself to the world, but also a trauma that is made to your own mind.
So this imagination of future, how is it? Is it more like utopia or dystopia, or what are you expecting then?
The world is never utopia or dystopia. It's something in between. And
darum wird die Zukunft weder einfach eine Utopie noch eine Dystopie sein, meint Jeremy, und wendet sich wieder dem Coach Vasco Bönisch zu.
Mostly the small things that are going to be important.
So, thank you very much.
You're welcome.
Haben Sie von den Proben schon was gesehen?
Nee, ich gehe jetzt sozusagen demnächst auf die Proben. Wir begleiten ja die Arbeit erstmal, ich sag mal, von Ferne. Wir kriegen ein Konzept. Das Konzept gefällt uns und dann fangen die erstmal an zu arbeiten und dann kommen wir dazu und versuchen Feedback zu geben, Wir haben ja eher, ich sag mal, so eine aufsuchende Dramaturgie. Das heißt, die Position der Künstler ist uns sehr wichtig, die sozusagen stark herauszuarbeiten und die auch zu stärken.
Hallo, guten Morgen.
Das ist der Kollege vom Deutschlandfunk.
Manuel Boros, hallo.
Hallo.
Sie gehören zu dem RAW-Kollektiv,
genau,
ne? Alles klar. Ich gucke auch gleich mal vorbei.
Sogar, bis gleich.
Das ist eigentlich so ein Format, was ich mir seit langem wünsche, wo eigentlich so diese Szene des freien Theaters, des performativen Theaters auf so dieses ja in Deutschland noch relativ junge Format des Stand-up-Comedians, des Kabarettisten trifft und versucht, diese Formen zu hybridisieren. Und das Konzept geht so etwas in die Richtung. Hier geht es ja im Speziellen um, ich sag mal, weiblichen Humor und wie der sich repräsentiert.
So, wir sind hier an der Bühne 1 im Ringlockschuppen. Wir werden da Frauen auf der Bühne sehen, ein Frauenkollektiv aus der Regisseurin Pia Richter, der Performerin und Dramaturgin Liliane Koch und der Schauspielerin Thea Rinderli. In dem Projekt RAW geht es um Feminismus und Fun.
Hallo.
Hallo.
Hallo. Ich würde gerne einfach ein bisschen zuhören, schauen, wie ihr arbeitet miteinander.
Also wir sind gerade dabei, so ein bisschen den Anfang so zu repetieren, den wir jetzt schon so einigermaßen gebaut haben. Und jetzt proben wir das und gucken irgendwie nach Nuancen.
Gleich zu Beginn versucht das Kollektiv RAW einen starken Auftritt hinzulegen. Die jungen Frauen tragen Catsuits und Springerstiefel. Als sie ihre ersten Sätze deklamieren, wirken sie wild entschlossen.
Dinge, die wir von uns nahestehenden Personen, die uns wirklich viel bedeuten, gehört haben, als wir gesagt haben, dass wir eine feministische Late-Night-Show machen wollen. Du machst ein Projekt über Feminismus, aber das hast du doch gar nicht nötig. Schmeißt ihr dann Tampons über die Bühne? Ah, voll süß. Und da sind dann nur Frauen auf der Probe und sprechen die ganze Zeit über ihre Typen? Puh, das wird aber schwierig. Und, wie kann ich mir das vorstellen? Habt ihr dann so ein Ritual, wo ihr eure BHs verbrennt? Also ich würde dir als Künstlerin raten, dich nicht zu sehr auf das Frauenthema zu reduzieren, sondern auch Stücke über echte Probleme zu machen. Eine Late-Night-Show? Aber Feministinnen sind doch gar nicht lustig. Frauen sind grundsätzlich nicht lustig.
Da wir ja zu dritt auch auf der Bühne sind, ist unsere Vorgehensweise, dass wir erst das filmen mit dieser kleinen Kamera und dann hinterher angucken, wie wir das dann jetzt finden, die Anlage dieser Szene.
Okay, also so geht ihr zu Werke, um euch selber weiter zu schulen, weiterzubringen.
Um quasi den Außenblick auf uns möglich zu machen.
Okay.
Die Frauentruppe versammelt sich um ein kleines Display und lässt die Probensituation nochmal ablaufen.
Also das ist jetzt die Version, sehr in die Vollen gehen bei der Partyszene.
Mhm.
Die Übung hat Ihnen die Kabarettistin Gerburg Jahnke bei dem Coaching vor einer Woche aufgegeben. Die Intro-Szene in ganz verschiedenen Haltungen durchzuspielen, von Party bis radikal.
Also was mein Problem ist mit diesen Frauen, mit diesen Girls, dass eigentlich die meisten Sätze, die da, das sind ja echte Zitate von Leuten, die mit uns gesprochen haben, und die meisten Sätze kamen ja von Männern. Und irgendwie finde ich es mega strange, wenn wir das jetzt irgendwie in dieser Partysituation so inszenieren, als hätten uns irgendwelche Girls, die irgendwie gerade an ihrem Cosmopolitan-Nippen gesagt, hä, aber Frauen sind doch gar nicht lustig.
Ja.
Oder als hätten die gesagt, haha, schmeißt ihr Tampons über die Bühne. Das war ja eher so, schmeißt ihr Tampons über die Bühne? Oder redet ihr dann wirklich die ganze Zeit über eure Typen? Das ist ja voll süß.
Also wir werden dann automatisch Körper für diese Stimmen.
Ja, genau.
Und das ist ein Problem.
Wie war das denn eigentlich? Habt ihr, als ihr euch beworben habt, gab es das Projekt schon? Also, weil ihr habt ja jetzt wirklich nur 3 Wochen Zeit, um was auf die Beine zu stellen. Das ist eigentlich ein kurzer Zeitraum.
Ja, also in der Ausschreibung stand auch drin, dass es empfehlenswert ist, wenn man schon was hat.
Das heißt, wir kamen schon mit einem Textkonvolut nach Mülheim, haben uns erst gefragt, gibt es überhaupt echte Frauen auf den Bühnen oder sind das immer nur Fantasieprodukte aus männlicher Autorschaft oder männlicher Regie?
Und?
Sicht.
Wie ist es?
Also ich habe schon das Gefühl, dass ich oft Phantasmen auf der Bühne sehe und auf jeden Fall kamen
Männerfantasien.
Männerfantasien. Und dann kamen wir irgendwie auf die Idee, wir wollen ein All-Female-Project machen, wo es einfach mal nur um uns geht. Und dann war Komik relativ schnell als Thema dazu.
Ja, also es war auf jeden Fall ein Impuls, ein sehr, sehr wichtiger Impuls. Diese Wahl von Donald Trump und überhaupt die ganzen Machos in der Politik, also auch Erdogan oder Putin. Und auf jeden Fall war einer unserer Grundimpulse The Pussy Grabs Back.
Wenn ich euch hier sitzen sehe, dass du barfuß bist und dass du Springerstiefel hast. Also Jede ist hier so am Start, wie sie sich wohler fühlt?
Nee, also wir haben schon ein Konzept der Kostüme. Also wir werden alle diese Doc Martens Schuhe anhaben, weil die einfach sehr geerdet sind und die passen gut zu unserem restlichen Outfit, was so ein Catsuit ist, der relativ anliegend ist, aber auch so Clownmuster hat.
Aber so ein bisschen Superheldin auch oder Catwoman, wenn du sagst so ein...
Ja, aber dieser Catwoman-Anzug ist dann eben dadurch gebrochen, dass er diese Rauten des... also klassische Harlequin-Muster eigentlich trägt, genau.
Und die Springerstiefel haben natürlich die Militanz einer Pussy Riot aus.
Genau. Ja klar, das ist die Assoziation.
Wie war das, als ihr davon erfahren habt, dass ihr genommen worden seid in der Masterclass?
Das war natürlich wahnsinnig aufregend und wir haben uns sehr gefreut und freuen uns vor allem natürlich, dass wir unser Konzept hier nochmal stringent umsetzen können und dass wir hier die Möglichkeit haben, nochmal darüber nachzudenken und das szenisch zu erforschen, Formen zu finden, dass man auch performativ Komik erzeugen kann. Unterschwellig werden natürlich ganz viele Botschaften da mitgesendet. Man hat zum Beispiel in so psychologischen Versuchen versucht herauszufinden, welche Folgen haben zum Beispiel Witze über Vergewaltigungen. Und deswegen ist es natürlich
nicht... Aber es gibt Vergewaltigungswitze.
Ja, ganz viele. Also wenn ich als Frau einen Vergewaltigungswitz höre und ich lache nicht darüber, dann wird mir trotzdem Humorlosigkeit unterstellt.
Ja. Ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass die Boys von Amerika drüben jetzt ein bisschen durchlaufmäßig was machen.
Okay, dann komme ich gleich rüber.
Genau. Ja. Also wir sind auf Bühne 2.
Ist das die 2?
Die haben jetzt schon angefangen, was zu zeigen. Vielleicht setzen sie sich einfach.
Ich schaffe mich einfach hier vorne. Ich wollte gar nicht stören. Macht einfach weiter. Ja?
Hier auf der Bühne 2 erleben wir eine Probe der Amerika-Gruppe.
Ich habe so ein paar Gedichte geschrieben. Und dass wir irgendwie dann gemeinsam spielen, kannst du vielleicht Keyboard spielen?
Ja.
Und kannst du Gitarre spielen? Geil. Dann könntest du Keyboard spielen, du Gitarre spielen, ich singe oder wir singen alle drei. Also, und dann hören es die Leute beim Prom. Und dann kriege ich irgendwie Geld dafür und dann komme ich raus aus diesem Höllenloch. Ja, aber dieses Höllenloch ist doch einfach überall. Aber vielleicht weiß ich einen Ausweg.
Performer durchlaufen die Entertainment-Geschichte Amerikas mit Nummernrevuen, evangelikalen Predigten, Singern und Songwritern.
Alles begann damit, dass sich Adam und Kimia in New York trafen und beschlossen, miteinander Musik zu machen.
Jan Gemlich erzählt dem Publikum eine Geschichte, die Dominik Meder und Thomas Bartling spielen. Mit dem Jeansanzug und der rosa Perücke sehen sie aus wie zwei lebendig gewordene Comicfiguren.
Kimia und Adam spielten ihre Songs in einem Straßencafé in New York, wo es eine Open Mic Night gab. Und bei diesem Open Mic Night haben sich seltsame Sonderlinge und erleuchtete Eigenbrötler und merkwürdige, manische Müßiggänger sicher gefühlt. Und unter ihnen im Publikum saß Jeffrey. Und Jeffrey war von dem Ganzen merkwürdig berührt. Er nahm die Idee, auch so ein Open Mic zu machen, mit nach Illinois, Tennessee. In den Bus, denn er war Busfahrer. Er liebte diese Schicht. Die Sonne ging gerade unter, die Straßenlaternen des Highways flogen an ihm vorbei, der Bus war fast leer. Irgendwann tippte ihn ein Fahrgast von hinten an die Schulter. Der Fahrgast war ein Räuber. Aber er war kein normaler Räuber der Mensch, sondern er war so ein Mieterräuber. Also jetzt nicht von der Größe her, sondern...
Ich bin kein normaler Räuber, sondern ich bin so eine Art Meta-Räuber.
Weil er kein Interesse hatte an Jeffreys Bus oder an Jeffreys Geld, sondern an Jeffreys Ideen. Aber Ideen schmelzen erst bei 48.000 Watt. Und so flog die Idee seelenruhig auf ein benachbartes Hochhausdach, wo sich ein dramatischer Endkampf abspielte. Das Publikum tobt.
Sollen wir nicht lieber uns draußen oder so?
Die Darsteller gehen mit Tobias Trost, dem Coach, in die erste Runde.
Ich finde es so eine super Ausgangsbasis, wenn schon so viel da ist. Ich habe eher das Gefühl, euch fehlt so ein Rahmung, ein Base-Layer, wie wir das nennen, oder irgendeine Art Grundsituation. Und dann können alle Szenen funktionieren. Aber ich fand alles, ich habe jetzt keine einzige Szene gedacht, oh Gott, die sitzt ja völlig falsch.
Es ist ja ausgehend von, okay, was ist mir wichtig, was hat für mich mit dem American Dream zu tun? Und das war dann halt für mich diese Open-Mic-Situation.
Genau, also meine Idee war eigentlich jetzt, dass wir diese große Matte durch die Tür da oben hier reinbringen. Dann ist die Rahmung so fest, wir bereiten den Prompt vor und damit die Proben losgehen können, muss diese Matte in diesem Raum sein und muss an dieser Wand liegen.
Die Idee mit der Matte wird angenommen.
Wir sind jetzt auch schon eine Comic-Nummer, die da hochzukommen. Das ist der Moment, in dem wir merken,
dass alles. Die drei versuchen, die riesige Turnmatte in Slapstick-Manier durch die viel zu enge Stahltreppe auf die Bühne hinunter zu befördern.
Was über was? Über die Balustrade, so hochkant und dann hochziehen oder hochdrücken.
Vorsicht, die Lampe. Steht aber auf der Oder man sitzt da unten,
die Truppe bleibt stecken. Und am Ende wird das Mattenmonstrum über die Balustrade auf die Bühne gewuchtet.
Wenn wir jetzt zu lange drüber reden, dann sind wir uns nie einig. Inhaltlich im Gespräch Einverständnis zu finden, ist auch schwer. Aber manchmal findet man in der Improvisation oder im gemeinsamen Spiel, da kann auch jeder dann so sein, wie er gerade ist. Weil das ist das Schöne an der Aufgabe, ne? Also wenn man sich an der Aufgabe einig ist, dann kann jeder damit leben, dass du die so umsetzt, du so und du so. Und das ist eben diese altmodische Methode.
Nee, ich will nicht gar nicht sagen, dass wir Figuren wählen oder Figuren spielen wollen. Das will ich eigentlich gar nicht. Das passiert irgendwie, weil, also mir passiert das, weil ich bin völlig orientierungslos in vielen Szenen. Deswegen mache ich halt irgendwas.
Naja, so. Was eben, finde ich, so wichtig ist, dass die Ebene von Zuschauern und Performern scheinbar auf Augenhöhe ist. Das heißt, du betrittst den Raum mit dem gleichen Wissensstand wie ich. Und wenn ich anfange, eine Rolle zu spielen, dann werde ich die vor deinen Augen annehmen, werde ich sagen.
Nee, die müssen gar keine Figuren.
Aber wir können es doch mal, aber lass uns das doch mal ausprobieren, nur damit man einen Gegensatz hat. Wir können euch nachher Feedback geben, wie wir das empfunden haben, dass ihr Figuren seid, wie wir wurden wir angesprochen. Sollen wir? Versucht es einfach mal.
Das Publikum. Mein realer Name ist Jan Gemlich und ich habe eine reale Dringlichkeit. Ich hatte immer so das Problem, die Ironie aus meiner Stimme zu bekommen. Das war auch tatsächlich etwas, was mir mein Vater mit auf den Weg gegeben hat. Der meinte, Jan, gebe ich. Die Leute wissen meistens nicht, ob du Sachen ironisch meinst oder nicht. Und der hatte recht.
Ich finde es übrigens sehr ironisch, was du machst. Du bist arrogant, aber mach's ruhig, das ist gut, mach weiter.
Was ist da denn arrogant?
Nee, mach, das ist gut, mach einfach.
Soll ich mal was vorschlagen? Oder
ja, ich bin gerade völlig verwirrt.
Ja. Machst du wieder Licht, wenn du runterkommst?
Jan befolgt den Ratschlag des Coaches, das Publikum direkt anzusprechen. Und Dominik nennt das arrogant. Ein klassischer Konflikt zwischen Rolle und Person ist entbrannt.
Wie war das für euch?
Das ist doch krass, warum hast du das gesagt mit diesem arrogant und so?
Ja,
also, das ist total, weil es doch die. Hä, warum? Ich habe das im Spiel.
Es macht keinen Unterschied. Also, ich meine, dieses ganze Spielen oder nicht Spielen, es macht keinen Unterschied für mich als Performer auf der Bühne. Wenn du mir als Performer auf der Bühne sagst, das ist gerade arrogant,
dann reagiere ich darauf.
Ja, okay, aber das müsst ihr irgendwie, genau, dann müsst ihr, wahrscheinlich kennt ihr euch noch nicht. So lange, wir arbeiten noch nicht so lange zusammen.
Das war wirklich ein Spielimpuls.
In dem Fall.
Das draus zu machen, ist wirklich absurd. Das war wirklich aus der Situation
heraus. Ich verstehe das, aber das ist doch die hör mal zu. Ja. Die Reaktion darauf ist doch die gleiche. Ich bin doch kein Schauspieler. Ich bin doch in keiner Rolle drin.
Aber du bist in einem Spiel. Das ist ja keine echte
Situation. Ja, klar, aber ich kann das doch nicht weiterspielen. Das ist doch. Du beeinflusst damit doch mein Spiel.
Als Improvisation hat es das spannender gemacht, weil er quasi Macht dargestellt hat und wir haben Macht gesehen. Ja. Und wir haben gesehen, weshalb du dich unwohl fühlst. Und klar, vielleicht war es zu privat, weil ihr das noch nicht geklärt habt, wie sehr man sowas machen darf oder nicht. Aber als Situation war es erstmal interessant.
Also ich bin Bastian Trost von Gobsquad, ein Performance-Kollektiv, das seit 22 Jahren Performances macht als Gruppe eben. Und wir sind ursprünglich, ist die Gruppe aus England und ist eine deutsch-englische Gruppe.
Wenn du jetzt hier so als Externer dazukommst und die Gruppe erlebt hast, wie hast du die erlebt?
Ja, also jetzt auch am Schluss wurde auch nochmal klar, dass das erste Projekt ist, was sie zusammen machen. Ne? Also ich glaube, was auch immer wirklich schwierig natürlich ist, wenn man sich entscheidet, unhierarchisch miteinander zu arbeiten, dann ist die Arbeitsform und jede Art von Kommunikation eben auch sehr wichtig. Und ich habe das Gefühl, die sind wirklich auf einem guten Weg. Aber was schon wirklich wichtig ist, ist so eine andere Ebene miteinander zu reden. Wie wollen wir eigentlich arbeiten? Ne? Was verbindet uns drei?
Das ist eigentlich interessant, weil sich das so ein bisschen, das spiegelt sich ja so ein bisschen wieder in dem, wovon das Stück handelt. Also es treten Leute sozusagen hervor, die treten in Erscheinung und die wollen natürlich auch Aufmerksamkeit heischen. Und jeder will natürlich auch seinen Auftritt haben und den soll ihn auch niemand streitig machen. Und das ist eigentlich das, was hier hinter den Kulissen natürlich zwischen den Kollegen auch so ein bisschen abläuft.
Genau, und da ist es, finde ich, spannender, dass man eben Vorgänge durchsichtig macht und für den Zuschauer macht es mehr Spaß, wenn man die Konflikte auch sieht. Aber das bedarf einer gewissen Gelassenheit und auch Selbstironie und so ein Blick von außen, ne, dass man sich selber auch als Figur begreift. Deswegen finde ich das auch lustig, wie die Masterclass im ursprünglichen Sinne davon ausgeht, dass man Wissen einfach so weitergeben kann. Aber ich bin mir nicht sicher, ob die drei von diesem Kollektiv wirklich so arbeiten wollen. Und da ist es wichtig, dass sie da so offen bleiben und sich spannend finden. Jetzt werde ich abgeholt.
Ja, haben wir. Wir haben uns auch noch nicht begrüßt, Entschuldigung.
Hallo, Manuel Kokos. Tobias Stab. Ich arbeite bei der Ruhrtriennale als Dramaturg.
Und ihr seid eigentlich ein ganzes Team, das jetzt so ein bisschen Einfluss nimmt und coacht, oder?
Heute ist Bastian quasi eigens dafür eingeflogen.
Ja, wie kommst du dir denn vor? Ich meine, so, wenn du das siehst, wenn du den beiwohnst, die Probe, was meinst du, wie es läuft?
Ah, ich finde es total schön, dass die so mit so einem Ideenreichtum rangehen und so eine enorme Fantasie an den Tag legen. Das Konzept war super reflektiert. Da hat man wirklich so das Gefühl gehabt, hoffentlich ist da nicht zu viel Diskurs drin. Wenn man die jetzt so beim Probenarbeiten sieht, dann lassen die eben diese ganzen...
Wir können jetzt losgehen. Wir gehen durch den Proberaum. Ihr könnt uns folgen oder geht darum. Ich darf uns bei Krim und Baguette.
Die haben auch keine Angst, irgendwie so intuitiv irgendwelchen Albernheiten zu folgen oder...
Slapstick.
Ich glaube, das ist am Ende eine total wichtige Qualität bei einem Theaterstück, dass man nicht so das Gefühl hat, man ist jetzt in der Schulstunde, wo einem jemand erklären will, das ist das Thema, das wir jetzt für euch vorbereitet haben, sondern dass da auch was aus dem Probenprozess raus entsteht. Und da habe ich total viel gesehen. Das ist eben nicht immer so. Und hier spüre ich so eine Freiheit. Und die Freiheit, die transportiert sich am Ende auch auf den Zuschauer. Und die macht einfach Spaß mitzumachen. Am Ende ist es ja auch ein sinnliches Erlebnis, so ein Theaterabend.
Siehst du jetzt sozusagen hier auch Talent am Werk?
Auf jeden Fall. Also ich finde, jeder einzelne dieser drei hat enorme Performer-Qualitäten. Und da bringen die sich eben auch selber auf eine ganz tolle Art und Weise ein. Also sei es körperlich, und ich finde, das machen die ganz toll. Die sind mit ihrem ganzen Körper präsent. Und das hat man leider nicht so oft. Gerade im deutschen Theater hat man oft das Gefühl, irgendwie da wird ganz, ganz viel verbal gelöst und der Körper wird irgendwo während des Probenprozesses verloren. Und die sind einfach so mit dem ganzen Leib dabei. Und ich bin emotional dabei bei dem, was auf der Bühne passiert, und werde da selber mitgerissen.
So, da wären wir.
Ja, ich glaube, hinten haben wir alle Platz, oder?
Wie hat sich das angebahnt eigentlich mit der Masterclass? Wie sah eure Einreichung aus?
Wir haben uns die Ausschreibung angeguckt und daraufhin ein Konzept geschrieben, auch so angepasst an diese Ausschreibung, weil wir wollten es halt kriegen. Es ist immer so eine taktische Positionierung halt. Also man biegt sich halt so zurecht. Und dann haben wir halt unsere Bios da angehängt. Da stehen so ein paar Sachen drin, die vielleicht so wirken, als hätte man schon sowas gemacht.
Also es ist jetzt nichts dort gelogen. Da hatten Jan und ich gesagt, wir wollten zusammen eine Show machen. Und dann mussten wir das halt auf das Thema neue Welten, also was ja das Thema dieser Masterclass ist, schon, sage ich mal, hininterpretieren.
Wie empfindet ihr jetzt so das Coaching auch, das ihr erlebt? Bringt euch das weiter? Oder ist das manchmal auch so ein bisschen so ein Reinreden in eigene Konzepte und Vorstellungen?
Dass Bastian eben, was er auch immer wieder sozusagen wörtlich gesagt hat, in den klassischen Performance-Kontext kommt und wir so ein bisschen versucht haben, aber eben auch noch nicht richtig wissen, wie, dem nochmal einen neuen Dreh zu geben. Also,
und ich glaube, was der Bastian dann uns versucht hat zu vermitteln oder was ich gut annehmen konnte, dass ich meine ganz performative, simple Situation haben muss.
Im Grunde ist es ja die Urszene mit dem Open Mic, dass man ja vorspielt, vorsingt, sich zeigt die ganze Zeit vor Publikum, oder?
Wir haben so mehrere Konzepte oder Ideen im Hinterkopf gehabt und eine davon ist so diese Idee von diesen 15 Minutes of Fame. Jeder ist unsere These, jeder möchte irgendwie gesehen werden und verstanden werden, wie er ist. Und dafür gibt es fast kein besseres Vehikel als Pop. Für jede und jeden natürlich dann anders. Dann singt der eine gerne ein Lied, so ein Singer-Songwriter-mäßiges Lied. Die andere performt sich in krassen Kostümen mit einer krassen Bühnenshow, Schauspielerin. Aber was dem irgendwie gleich ist, ist dieses Versprechen, endlich verstanden zu werden, so ein bisschen.
Was versprecht ihr eigentlich, euch davon an dieser Masterclass teilzunehmen? Also stellt man sich das vor als Karrieresprungbrett?
Niemand hat wahrscheinlich den Traum davon, reich zu werden oder berühmt zu werden, aber ich glaube, also für mich steckt der Wunsch oder das Begehren dahinter von der Sache, die ich gerne mache, und das ist Theater, Performance, dass ich davon leben kann.
Ja, genau, das ist genau. Was ich sagen wollte. Genau. Ich glaube, das ist halt das Ziel, dass man sagen kann, das ist ein Beruf und ich lebe komplett davon.
Wenn das jetzt eine Castingshow wäre, was ihr da macht, ihr habt ja auch so eine Art Nummernrevue und okay, da werden Dinge zum Vortrag gebracht von Leuten, die irgendwie talentiert sind, mehr oder weniger, die das eine oder andere gut können. Und das ist ja ein bisschen auch immer sozusagen die Vorsprechsituation.
Totally, ja. Die Ruhrtriennale ist ja auch, wenn man es mal vielleicht etwas polemisch formuliert, ein Vorsprechen vor dem Kunstmarkt natürlich, vor den Kuratorinnen, Dramaturginnen und so. Ja.
Und ich würde sogar so weit gehen, eigentlich ist es so wie eine Castingshow, es ist nur ein anderer Habitus.
Genau. Ja. Und da schließt sich dann wieder der Kreis irgendwie zu unserem Konzept.
Wenn ihr jetzt auf die Premiere schaut, seid ihr schon in so einer gewissen Anspannung. Ihr habt jetzt noch anderthalb Wochen Zeit.
Mhm. Ja, ich schlafe nicht mehr immer so gut.
Bei mir so ja und nein. Ich bin relativ entspannt, weil ich meine, es heißt Masterclass. Wir haben 3 Wochen Zeit und dass wir da jetzt nicht das Rad neu erfinden werden oder einen perfekten, sauber gearbeiteten Abend zeigen können, davon gehe ich aus. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir Produktionszusammenhänge finden, um das natürlich fortzuschreiben und perfektionieren.
Also ich persönlich, ich liebe auch einfach Premieren.
Ach, ja. Ich habe wahnsinnig viel Angst vorher tatsächlich, aber das tatsächlich oft jetzt so, wenn man jetzt so aus dem Performer-Nähkästchen plaudert, sobald das irgendwie angeht, hat man dadurch auch so eine Energie und das ist tatsächlich sehr rauschhaft.
Wir beide sind uns so entfremdet, dass wir manchmal erschrecken. Aber nicht die anderen. Die wissen genau, wie wir sind. Die wissen, dass wir dick sind. Die wissen, dass wir dumm sind. Die wissen, dass wir uns gar nichts Neues ausdenken. Die anderen wollen ihr Bild von uns erfüllt sehen. Lustig, schrill, zuckersüß, rattenscharf, naiv, niveaulos. Wir können nur auf das antworten, was wir gefragt werden. Wir bleiben, was wir waren. Trotz des Erfolges, trotz des Geldes, trotz des Wissens. Jedes Projekt eine Neuerfindung. Ich mache da nicht mit. Wir sind, was wir sind.
Danke, super. Ja, heute ist eine Premiere gelaufen. Theater ist, hat eben diesen Charakter des Ereignisses auch. Und über diesen Ereignischarakter möchte ich mit Vasco Bönisch sprechen. Jahrgang 1980, Absolvent der Deutschen Journalistenschule, hat Theaterwissenschaften studiert und unterrichtet heute an der Folkwang-Universität der Künste im Studienfach Regie. Und bei der diesjährigen Ruhrtriennale zeichnest du verantwortlich für die Masterclass.
Diese Masterclass haben wir jetzt im dritten Jahr gemacht und tatsächlich dieses ganze Projekt Campus Triennale Masterclass habe ich mir zusammen mit dem Intendanten Johann Simons ausgedacht und konkret in diesem Jahr betreut habe ich sie aber zusammen noch mit zwei Kolleginnen von der Ruhrtriennale und natürlich auch in Zusammenarbeit mit dem Ringlokschuppen Ruhr und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Und wie hast du heute die Premiere erlebt?
Ja, es war sehr spannend. Wir haben ja drei Stücke, die wir hintereinander zeigen und aufgrund unterschiedlicher Saalkapazitäten müssen die Gruppen 1 und 3 doppelt spielen. Also spielen parallel am Anfang 1 und 3 und am Ende nochmal 3 und 1, damit das Publikum entsprechend wechseln kann. Und das war schon interessant zu sehen, dass die Gruppe, wo ich heute zuerst drin war, Metamorphosis, ein französischer Regisseur, dass das Publikum sehr konzentriert war, aber doch eher verhalten, im Applaus reagiert hat. Und dann bin ich rausgekommen und danach war erst die andere erste Gruppe zu Ende. Und ich habe einen tosenden Applaus von draußen gehört, von Amerika. Was insofern auch interessant war, da es gestern bei der Generalprobe, wo wir Testpublikum drin hatten, komplett andersrum war.
Ihr habt Konzepte eingereicht bekommen, aufgrund derer man sich natürlich so ein bestimmtes Bild macht von den Kollektiven, von den Leuten. Bist du da in irgendeiner Weise auch völlig überrascht worden? Sind die möglicherweise ganz anders rübergekommen?
Ich muss sagen, ich bin eigentlich fast immer jetzt in den drei Jahren überrascht worden. Das wäre jetzt gelogen, wenn man sagen würde, dass man immer positiv überrascht worden wäre. Ich werde natürlich jetzt hier keine Namen nennen, aber es ist letztlich auch total legitim. Ich meine, das sind auch besondere Arbeitsbedingungen hier. Man hat nur 3 Wochen vor Ort Zeit und da, klar haben die Gruppen, machen sich auch einen gewissen Druck, weil es hier einfach im Rahmen der Ruhrtriennale und diesem Jahr mit dem Ringlokschuppen Ruhr natürlich eine große Plattform auch ist. Aber schön sind natürlich immer diese Überraschungen, wo man positiv überrascht wird. Da gab es eigentlich in jedem Jahr immer mal wieder Gruppen, wo man dachte, hey, die würde ich gerne weiter verfolgen. Also,
ja, wie hast du zum Beispiel die Kollegen von dem Amerika-Kollektiv wahrgenommen?
Bei Amerika war ich sehr gespannt, denn ich war jetzt ja auf den Proben nicht dabei, sondern mein Kollege Tobias Stab. Und dann tauscht man sich mal so ein bisschen aus, ja, wie läuft's bei dir, wie läuft's bei dir? Ja, da hat man natürlich schon so gehört, ja, die drei Performer und dass das schon teilweise muntere Proben sind, sage ich mal, wo es viel diskutiert wurde und Person A eben das eine wollte und Person B das andere. Und ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das auch bei dem Probenbesuch miterlebt. Insofern war ich gespannt, okay, wie funktionieren die denn dann als Trio, als Performer-Trio dann auf der Bühne? Und das war irgendwie sehr schön zu sehen, dass man davon dann nichts mehr gemerkt hat. Also es gibt vor allem am Ende eine sehr faszinierende Szene, wie ich finde. Sowas habe ich auch tatsächlich noch nicht in der Form gesehen. Das haben sie sich echt schön ausgedacht. Wie kann ich das beschreiben? Letztlich gibt es eine Kamera, die an die Bühnendecke montiert ist, sodass man wirklich aus der Vogelperspektive auf die Bühne schaut. Es kommt letztendlich eine große, dicke, blaue Turnmatte, wie man sie noch aus dem Sportunterricht kennt, so eine Matte, auf die man fallen kann. Die wird dann ins Bild geschoben und einer der Performer liegt auf der Seite, auf dem Boden, so ein bisschen gekrümmt. Und nun fängt er quasi an, er berührt mit seinen Schuhspitzen die eine Seitenkante dieser blauen Matte, fängt er an, darauf zu tänzeln, was man aber nur sieht im Kamerabild. Das heißt, er liegt auf dem Boden und bewegt irgendwie seine Beine, aber im Kamerabild sieht es wahnsinnig faszinierend aus, dadurch, dass diese Matte leicht bewegt wird, als würde er diese Matte, eine Kante, die es dann nur noch im Bild ist, nach oben und nach unten laufen, als würde er an der Klippe stehen und geradezu herunterfallen. Irgendwann wird die Matte auch weggezogen und er schwebt dann plötzlich, ein total simpler Trick, aber wahnsinnig wirkungsvoll, er schwebt dann wie durch den schwerelosen Raum, wie ein Astronaut. Es gibt da ja auch Anspielungen auf die Mondlandung und Amerika und so weiter. Und das war wirklich ein faszinierendes Bild, weil es in den Mitteln so einfach und doch so wirkungsvoll war.
Man könnte ja ketzerisch fragen, okay, ihr macht jetzt Nachwuchsförderung. Im Grunde genommen sind es wenige von denen, die dann tatsächlich schaffen, das zu ihrem Beruf zu machen. Ist das nicht vielleicht auch so ein bisschen fast so eine zynische Logik zu sagen, okay, ihr habt jetzt eine Chance, wir tun auch was für den Nachwuchs. Aber es ist nicht so ein bisschen auch die Gefahr gegeben, dass man die Leute verheizt?
man kann jetzt nicht erwarten von einem Auftritt bei der Ruhr-Triennale, dass dadurch dann die Karriere wie geschmiert läuft und wir sozusagen gleich die nächsten 5 Folgeaufträge hier auf den Tisch legen. Also natürlich sind gerade junge Theaterkollektive wahnsinnig darauf angewiesen, selber zu rödeln, zu rödeln und zu rödeln. Und das ist wahnsinnig schwierig und anstrengend und können auch nicht alle. Und man kann das teilweise auch beobachten aus den ersten 2 Jahren, also gerade vielleicht in Bezug auf das erste Jahr, dass eine Gruppe, die wir hier hatten, rund um den jungen Regisseur Jan-Philipp Stange, die auch damals hier im Ringlockschuppen ihre Arbeit kreiert haben und gezeigt haben mit einem großen Erfolg, der arbeitet sich jetzt so langsam quasi in die deutsche Theaterlandschaft hinein. Also das ist von außen auch ganz schön zu sehen, dass jemand dann so reüssiert.
Was wir hier gesehen haben, jetzt gerade auch bei Raw und bei Amerika, hat doch viel mehr mit Performance-Kunst zu tun. Sind die beiden Bereiche heute eigentlich, haben die sich so schon gegenseitig durchdrungen, dass sie fast ununterscheidbar werden, Theater und Performance?
Ununterscheidbar, glaube ich, werden sie nicht, aber tatsächlich beeinflussen sie einander. Und man muss schon sagen, wenn wir eine Ausschreibung machen, die sich an Theaterkollektive, / Theatergruppen wenden, dass das vor allem Leute sind, die aus dem Bereich angewandte Theaterwissenschaften kommen, szenische Forschung, die es eben auch viel stärker gewohnt sind oder auch in ihrem Studium lernen, sich als Kollektive zu organisieren und kollektiv zu arbeiten.
Der Plan hier ist ja, dass die Kollektive untereinander intensiv arbeiten können miteinander. Das haben wir ja auch erlebt bei den Proben. Und dann kommen diese Coaches, diese externen Dramaturgen dazu. Du selbst bist auch Dramaturge. Wie hast du eure Rolle beim Zustandekommen dieses Abends erlebt?
Die Aufgabe von uns Dramaturgen ist, dass wir wirklich kontinuierlich über diese 3 Wochen diese Produktion verfolgen und eine Art Hilfestellung bieten. Das ist dann auch immer ein bisschen anders, je nachdem, wie dieses Team, das man da beraten möchte, davon profitieren möchte.
Wie viel sie auch annehmen möchten davon.
Am Ende geht es auch darum, wie viel sie annehmen möchten, annehmen können. Zum Beispiel hatten wir dieses Jahr eine ganz tolle Erfahrung mit Gerborg Jahnke, die wir für die Raw-Gruppe gebeten hatten zu kommen, die sich nicht nur wahnsinnig intensiv schon vorbereitet hatte und dann wirklich ganz intensiv mit den jungen Performerinnen gearbeitet hat. Das ist einfach dann schön zu sehen von außen, dass man irgendwie das richtige Gespür hatte, den richtigen Coach anzufragen, wenn es dann so fruchtet.
Wenn wir jetzt diese eher stärker performativen Situationen uns anschauen, wie kann sowas überhaupt gecoacht werden? Ist es überhaupt möglich, sozusagen präsenter zu werden, geistesgegenwärtiger zu werden? Wie kann man Improvisation zum Beispiel auch coachen?
Improvisationstechniken kann man auch coachen und genauso kann man Bühnenpräsenz coachen und man kann ganz einfach auch letztlich wirkungsmechanisch Tipps geben und Anregungen geben, wie Szenen dichter werden, wie sich der Rhythmus ändert, das Tempo. Da kann man schon gut Feedback geben und Anregungen geben.
Theater funktioniert ja so, dass diese Bühnen auch betrieben werden müssen. Es ist ja ein gewisser Aufwand, personell, finanziell. Was kann das Theater, was andere Medien, was andere Bühnen sozusagen nicht können?
Das, was heutzutage wirklich, ich glaube, immer wichtiger wird, ist, dass Theater zunehmend der letzte Ort ist, wo Menschen zusammenkommen und sich darauf einigen, für eine bestimmte Zeit, eine begrenzte Zeit, aber eine bestimmte Zeit, ein gemeinsames Erlebnis zu teilen. Also ich glaube, dass dieser Kollektivgedanke beim Theater wahnsinnig wichtig ist und es zu einem Alleinstellungsmerkmal macht. Das andere ist einfach...
Und die Echtzeit sozusagen.
Ich wollte gerade sagen. Und das ist sozusagen dann nochmal der Schritt weiter über das Kino hinaus, dass man wirklich mit realen Personen in einem Raum ist, die gerade für einen spielen. Ich meine, ich kann da ja nur aus meiner Faszination für Theater sprechen. Das ist so ein unvergleichliches Erlebnis, was es halt in keiner anderen Kunstform gibt. Also wo sollten diese Orte sonst sein? Auf dem Rathausvorplatz, im Stadtpark?
Theater findet statt zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort. Und es ist ja auch nicht unabhängig von diesem Ort. Jetzt gerade zum Beispiel im Zuge dieser Ruhrtriennale wird ja eigentlich das ganze Ruhrgebiet zu einer Art großen universalen Bühne oder Probenraum, wenn man so will. Und das sind alte Orte aus der Industriekultur, die man ja vielleicht auch als Kraftorte in einer gewissen Weise ansehen kann. Würdest du sagen, dass das Theater sich mit dieser Kraft auch aufladen kann?
Bei der Ruhrtriennale ist es so, dass wir sehr stark versucht haben, auf die Region zuzugehen, auch Themen und Akteure hier einzubinden. Ein Beispiel, wo uns das sehr gut gelungen ist, das war 2016 die Produktion Urban Prayers Ruhr, wo im Ruhrgebiet in Glaubensgemeinschaft recherchiert wurde, wo es wirklich einen Austausch auch des Publikums gab, also wo sich wirklich die Kunst und die Region sehr stark verbunden haben.
Du hast ja früher selbst als Theaterkritiker gearbeitet. Was macht ein gutes Theaterstück für dich aus?
Jetzt kommen die großen Fragen. Man kann das natürlich ganz einfach beantworten, aber ist das dann schon ganz platt gesagt? Ein gutes Theaterstück lässt mich anders rauskommen, als ich reingegangen bin. Gut, was heißt das? Ein gutes Theaterstück berührt mich und macht mich nachdenklich. Ich glaube, das sind für mich persönlich zwei entscheidende Kriterien. Und natürlich kommt darüber hinaus noch dazu, Theater ist auch am Ende eine Kunstform und Theater darf in den Mitteln auch wirklich aus dem Vollen schöpfen. Und dafür sind ja auch die Apparaturen da, ob wir jetzt eine große Halle bei der Ruhrtriennale bespielen oder auch ein Stadttheater mit der ganzen technischen Ausstattung. Ich finde es vollkommen legitim und auch toll, wenn dieser Apparat auch mal wirklich genutzt wird, also wo die Drehbühne angeschmissen wird, wo es grelle Kostüme gibt, wo mit Licht und Sound Welten kreiert werden.
Vielleicht kann das Theater auch so einen Raum öffnen, tatsächlich nochmal über Zukunft anders nachzudenken, als so wie wir es jeden Abend in den Nachrichten vorgeführt bekommen, als Krise, als Katastrophe und mit anderen Worten sozusagen als Apokalypse. Alles geht den Bach runter. Vielleicht kann man ja im Theater tatsächlich auch nochmal miteinander aushandeln, wie wollen wir denn gerne, dass die Zukunft aussieht?
Na, das Spannende an Kunst generell ist ja, dass es einfach, sag ich mal, die Synapsen, die Hirnströme anders triggert. Also gerade in einer Zeit, wo die Timeline, der Thread bei Facebook komplett durch Algorithmen vorgegeben ist, die mir nur noch das anzeigen, was ich eh schon mag. Deswegen ist es so wichtig, dass man auch immer mal wieder Input bekommt mit Sachen, die man sich nicht selber schon ausgewählt hat. Dass innerhalb der Aufführung mir dann doch noch Erlebnisse ermöglicht werden, die nicht vorhersehbar waren und die nicht more of the same sind, was ich eh schon immer habe, das ist, glaube ich, das Wichtige und das die große Chance von Theater.
Okay, dann würde ich sagen, dass wir uns mit diesem perspektivischen Ausblick auch darauf, wie die deutsche Theaterlandschaft sich vielleicht insgesamt weiterentwickeln mag, aus dem Gespräch mit Vasco Bönisch verabschieden und gleichzeitig auch aus unserem Besuch im Mikrokosmos der Theatermeisterklasse.
Vielen Dank.
Sie hörten Meisterklassen. Eine Mikrokosmos-Reportage von Manuel Gogos. Redaktion Ulrike Bajor. Produktion Deutschlandfunk 2017.